Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Schokolade, Kekse, Weingummi. Gierig und fast willenlos greifen wir zu. Neue Forschungsergebnisse belegen, dass das kein Disziplinproblem ist.
Das ist so schön, wenn man das so sagt.
Was ist so?
Teilweise ist das so, ja.
Genau. Unser Wille spielt da gar nicht so eine große Rolle?
Der Wille spielt dabei am Ende des Tages keine große Rolle. Das Gehirn signalisiert, das ist gut, mehr davon. Und sich dem zu widersetzen, ist halt nicht so ganz einfach.
Denn der Zucker programmiert unser Gehirn nachhaltig um. Und so steigen mit jedem Gramm Zucker die Umsätze.
Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding.
Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter. In diesem Fall ist der Charakter genauso gut wie der Pudding.
Obwohl wir immer besser verstehen, wie die Süße unseren Körper und unser Essverhalten beeinflusst, bleibt unser Zuckerkonsum seit Jahrzehnten gefährlich hoch.
Wenn es zu viel ist, dann wird er auch umgewandelt in Form von Fett. Und das ist das, was eben uns auch betrifft. Viele Erkrankungen, viel Übergewicht und Adipositas.
Die Adipositas-Zahlen steigen weltweit. Gleichzeitig wächst aber auch die Erkenntnis, was dagegen hilft. Appelle allein sind es jedenfalls nicht.
Und es wurde eben gezeigt durch verschiedene Studien, dass diese Steuer in Großbritannien dazu geführt hat, dass um 30% der Zuckergehalt in den Getränken in Großbritannien gesunken ist.
Zucker. Unsere tägliche Überdosis. Von Stefanie Kowalewski.
Im Durchschnitt isst und trinkt jeder Deutsche fast 95 Gramm Zucker pro Tag. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Erwachsenen höchstens 50 Gramm. 25 wären besser. Doch der süße Geschmack löst eine besonders hohe Dopaminreaktion aus. Und von dem Glückshormon Dopamin können wir gar nicht genug kriegen, erklärt Neurowissenschaftler Marc Tittgemeier.
Das ist toll, das wollen wir immer wieder haben. Das klingt so kognitiv. Das sind natürlich alles total unterbewusste Prozesse.
Millionen Jahre alte Prozesse. Unser Gehirn ist quasi noch in der Steinzeit, während wir den Einkaufswagen durch den Supermarkt mit all den verlockenden, süßen und kalorienreichen Produkten schieben.
Was man gut verstanden hat, ist, wie Zucker zum Beispiel aufgenommen wird in Zellen, aber wie diese ganze Regulation von Zuckersignalwegen funktioniert, wie das Gehirn detektiert, wie viel Zucker ich zu mir genommen habe, das ist eigentlich relativ unbekannt. Und im Zusammenhang mit der Adipositas-Pandemie will man natürlich verstehen, wie wird das überhaupt reguliert, wie wird das aufgenommen, wie wird das detektiert.
Am Kölner Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung hat das Team von Tittgemeier normalgewichtige Probanden in zwei Gruppen aufgeteilt.
Die Anweisung war, jeden Tag zusätzlich zu ihrem ganz normalen Essen einen Pudding zu essen. Und diesen Pudding haben wir denen gegeben. Das war entweder ein Pudding, der sehr reichhaltig war an Zucker und Fett, oder wo ein bisschen weniger Zucker drin war, aber sehr viel Protein, sodass am Ende des Tages die Kalorienanzahl gleich war in diesen beiden Puddingen.
8 Wochen lang haben die Studienteilnehmer jeden Tag den Pudding gegessen und sind von den Forschenden immer wieder im MRT auf mögliche Veränderungen untersucht worden.
Das ist die Röhre, wo man Leute reinschieben kann und dann sozusagen dem Gehirn bei der Arbeit zugucken kann. Und was wir herausgefunden haben, sind 3 wirklich wichtige Dinge aus meiner Sicht. Erstens die Wahrnehmung dessen, wie süß das Essen ist, wie fettig das Essen ist, das hat sich nicht verändert. Was sich aber verändert hat, ist die Vorliebe der Menschen. Also weniger süßes Essen wird nicht mehr so gerne gemocht, weniger fettiges Essen wird auch nicht mehr so gerne gemocht.
In nur 8 Wochen haben sich also die Vorlieben bei der Gruppe mit dem fettigen und süßen Pudding verändert. Und das konnte Marc Tittgemeier auf den MRT-Aufnahmen sehen.
Und im Gehirn manifestiert sich das durch eine viel stärkere Antwort in einem bestimmten Bereich des Gehirns, der vor allen Dingen so Belohnung kodiert. was wir als dopaminerges Mittelhirn bezeichnen, also eine Gehirnregion, die ganz essentiell für unsere Antriebssteuerung ist.
Das heißt, ich will das haben.
Ich will das haben, ganz genau das.
Und mehr davon.
Und mehr davon, genau. Und da werden sozusagen neue Synapsen formiert. Das heißt, da wird unser Hirn in gewisser Weise neu verdrahtet. Deswegen ist es auch so schwer, das wieder zurückzustellen, wenn ich einmal angefangen habe, so eine Vorliebe zu etablieren. Das war so das Grundresultat unserer Studie.
So landet das unter Umständen vorher gern genommene Gemüse seltener im Einkaufskorb. Und wir greifen häufiger, getriebener zu Süßem und Fettigem.
In der Folge dessen werden wir dick und es geht immer so weiter.
Weil unser Gehirn das so vorgibt. Das hat Zucker mit Suchtstoffen wie Alkohol und Nikotin gemeinsam. Sind wir also süchtig nach Zucker?
Die Frage kommt oft. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff der Sucht.
Sagt Tittke Meier und sieht doch einige Suchtkriterien in süßem Essen und Trinken.
Toleranzverschiebung zum Beispiel, das ist ein Suchtkriterium. Ich esse immer mehr, obwohl, und jetzt ist das andere, dieses Konsequenzen ignorieren, obwohl ich weiß, dass das jetzt möglicherweise negative Konsequenzen hat. Ich kann nicht aufhören. Das hat sicherlich Facetten einer Sucht.
Wenn der Zucker es schafft, unser Gehirn neu zu verdrahten und mindestens suchtähnliches Verhalten generiert, dann können wir also nichts dafür, dass wir ihm verfallen?
Der Wille spielt dabei am Ende des Tages keine große Rolle. Das Gehirn signalisiert, das ist gut, mehr davon. Und sich dem zu widersetzen, ist halt nicht so ganz einfach. Und es wird umso schwerer. Je mehr Übergewicht ich mit mir rumtrage, desto stärker wird die Unempfindlichkeit gegenüber diesem Hormon Insulin, was wichtig ist, um unseren Zuckerstoffwechsel im Körper zu regulieren. Und damit einhergehend verändern sich auch die Signalwege in unserem Gehirn und es wird immer schwerer, sich dem zu widersetzen. In der Folge können wir uns auch kognitiv nicht mehr richtig regulieren und essen immer weiter. Und das ist ein unterbewusster Vorgang. Adipositas ist kein Disziplinproblem. Das ist wirklich Quatsch. Die Menschen essen, weil sie dick sind.
Dabei wollen die meisten Menschen weg vom vielen Zucker. Achten laut Ernährungsreport 2023 beim Kauf von verarbeiteten Lebensmitteln auf den Zuckergehalt. Es wird uns allerdings sehr schwer gemacht, überhaupt zu erkennen, in welchem Lebensmittel wie viel Süße steckt. Zucker findet sich in Fertigpizza, Brot, Soßen, Dosenerbsen, Wurst, geräuchertem Lachs und Frühstücksflocken. Er hat dutzende Namen und ist nur zu entdecken, wenn wir gezielt und am besten mit Lupe und viel Zeit danach suchen, auf den meist sehr klein gedruckten Zutatenlisten. Und so schlittern wir in unsere tägliche Überdosis Zucker. Bei einem ganzen Namenswirrwarr könnte eine bessere Kennzeichnung hilfreich sein. Der grün-gelb-rote Nutri-Score, den Lebensmittelhersteller seit Ende 2020 freiwillig auf die Verpackungen drucken, sorgt aber nur zum Teil für Klarheit, kritisiert die Krefelder Ernährungsberaterin Andrea Steilmann. Denn Süßstoffe werden in der Ernährungsampel überhaupt nicht berücksichtigt. In der Folge bekommt eine Cola Light einen besseren Score als ein Bio-Apfelsaft.
Das ist verwirrend und dann sieht es so aus, als ob die Cola Zero deutlich besser ist. Aber wir wissen auch, dass die Süßstoffe natürlich nicht zu empfehlen sind. Die haben weniger Kalorien, das ist richtig. Aber für die Gesundheit würde ich sie jetzt nicht empfehlen.
Tatsächlich ist die Datenlage zur Langzeitwirkung von Süßungsmitteln eher dünn. Klar ist, Süßstoffe und Zuckerersatzstoffe helfen nicht beim Abnehmen. Warum, wird noch erforscht. Einige Studien sagen, weil sie unsere Darmflora negativ beeinflussen. Manche meinen, sie fördern die Entstehung von Diabetes, andere verneinen das. Eine weitere Theorie besagt, dass Süßstoffe das Verlangen nach Süßem sogar steigern. Wegen der vielen offenen Fragen raten Forschende, sie nicht als vermeintlich gesündere Alternative zum Haushaltszucker zu nutzen, sondern, wenn süß, dann Zucker, aber eben deutlich weniger, um langfristig von der Gier nach dem süßen Geschmack loszukommen. Das ist leichter gesagt als getan, weiß Andrea Steilmann aus eigener Erfahrung und aus unzähligen Beratungen ihrer Klienten.
Es ist sehr schwer. Also es ist schwer, weil er ja überall irgendwo drin ist. Ich sage immer, es winkt den ganzen Tag was. Wenn ich beim Bäcker vorbeigehe, dann möchte ich was essen. Und überall, wenn ich am Supermarktregal, an der Kasse für Kinder, ist das ganz schwer. Überall liegen die Sachen, die winken, die winken, die winken.
Auch der Neurowissenschaftler und Stoffwechselexperte Marc Tittgemeier ist skeptisch, Ob sich das neu verkabelte Gehirn seiner Probandengruppe wieder umprogrammieren lässt. Ob die erlernten Vorlieben für Süßes und Fettiges wieder verlernt werden können.
Das ist die ganz, ganz große Frage, an der sehr viele Leute arbeiten. Wie reversibel ist so ein Aspekt? Das ist nicht abschließend zu beantworten. Klar ist, dass normale Diätprogramme, normale Lebensstilinterventionen oder auch Verhaltenstherapien nicht wirklich gut funktionieren, bis hin zu gar nicht funktionieren. Also über 80% der Versuche scheitern. Und je mehr Körperfett man mit sich rumträgt, desto wahrscheinlicher ist, dass so ein Programm oder so ein Versuch scheitert.
Kann ein Leben mit deutlich weniger Zucker überhaupt gelingen, wenn die Lebensmittelindustrie und unser Gehirn gemeinsame Sache machen und uns ständig mit süßem Geschmack locken?
Ich fürchte, am Ende des Tages wird man um Regulierung da überhaupt nicht rumkommen, so unangenehm uns das auch immer ist, sich regulieren zu lassen. Aber das ist die Konsequenz. Selbstverantwortung und Selbstregulierung kann nur funktionieren, wenn ich mir bewusst bin, was ich tue und wenn ich selbstständig was ändern kann. Wenn ich das aber nicht mehr kann, dann muss jemand anders eingreifen. Das ist eigentlich selbstverständlich in vielen anderen Bereichen. Warum nicht in diesem? Das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube, das ist noch nicht so richtig verstanden worden von der Politik.
Währenddessen eskaliert das Problem weltweit.
Wir sehen, dass seit 1990 sich weltweit die Adipositas-Prävalenz, also die Häufigkeit, bei Frauen in etwa verdoppelt und bei Männern in etwa verdreifacht hat. 10% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland haben Typ-2-Diabetes. Also in etwa jeder Zehnte. Und das ist schon sehr, sehr viel. Auch dadurch, vermutet man, hat Deutschland im europäischen Vergleich eine hohe Krankheitslast von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Schlaganfälle, koronare Herzerkrankungen. Und das alles kostet ziemlich viel Geld.
Nämlich rund 63 Milliarden Euro pro Jahr, hat die Universität Hamburg errechnet. Im Jahr 2023 haben laut Daten der Weltbank 117 Länder versucht, unsere tägliche Überdosis mit Hilfe einer Zuckersteuer auf Getränke, die den größten Anteil am Konsum von zugesetztem Zucker haben, in den Griff zu bekommen. Darunter Mexiko, Indien, Brasilien, Frankreich, Finnland und Großbritannien. Vor allem das 2018 in Großbritannien eingeführte Modell hat sich als effektiv erwiesen und wird allen Ländern von der WHO empfohlen.
In Großbritannien wurde eine Steuer eingeführt, die sich am Zuckergehalt der Getränke orientiert. Das heißt, es gibt quasi keine Steuer auf Getränke mit sehr, sehr wenig Zucker. Und mit sehr viel Zucker ist die Steuer quasi am höchsten.
Und die Zuckersteuer wirkt, sagt Karl Emmert Fees, Public Health Forscher an der Technischen Universität München.
Es wurde eben gezeigt durch verschiedene Studien, dass diese Steuer in Großbritannien dazu geführt hat, dass um 30% der Zuckergehalt in den Getränken in Großbritannien gesunken ist. Der Konsum hat sich nicht verändert in Großbritannien, aber die Leute konsumieren einfach 30% weniger Zucker.
Für Ernährungsberaterin Andrea Stallmann ist das ein großer Erfolg.
Die Menschen, die diese Getränke trinken, haben dann automatisch weniger Zucker drin. Also das alleine wäre ja schon von Vorteil.
Den Effekt konnte man schon seit 2016 beobachten, also noch bevor die Zuckersteuer überhaupt in Kraft getreten war. Denn für einen konkurrenzfähigen Preis haben die Hersteller ab der Ankündigung die Rezepturen angepasst. Auch Hersteller von Joghurt und Müsli haben ihren Zuckergehalt reduziert, obwohl sie gar nicht von der Limo-Steuer betroffen waren. Das führte bereits 2 Jahre vor Inkrafttreten des Gesetzes dazu, dass sich der Zuckerkonsum bei Kindern nahezu halbiert hatte und bei Erwachsenen um ein Drittel gesunken war.
Und wir in Deutschland haben eben immer noch Getränke, wo deutlich mehr Zucker drin ist, weil wir keine Zuckersteuer haben.
Tatsächlich enthält eine Fanta in Deutschland doppelt so viel Zucker wie die der Briten. Dabei wollen auch hierzulande die Getränkehersteller bis 2025 den Zuckergehalt in Softdrinks um durchschnittlich 15% senken. Freiwillig. Bis jetzt sind es aber nur etwa 2%. Die Freiwilligkeit führt also absehbar nicht zum gewünschten Effekt. Die Zuckersteuer schon. Und die Entwicklung in Großbritannien geht weiter. Laut einer aktuellen Studie ist dort durch die weniger süßen Getränke ein Jahr nach Inkrafttreten der Limo-Steuer der Zuckerkonsum bei Kindern noch einmal um 5 Gramm pro Tag und bei Erwachsenen sogar um 11 Gramm gesunken. Das sind weitere 10 bzw. 20% weniger Zucker. Die britische Zuckersteuer erleichtert den Menschen offenbar die Abkehr vom süßen Stoff. Daher sei es nur logisch, finden die Wissenschaftler der Studie, sie auch auf süße Lebensmittel wie Kuchen und Schokoriegel auszuweiten. Den Effekt auf die Adipositas-Rate zu messen, ist hingegen nicht ganz so leicht, weil das Gewicht von der gesamten Lebensführung beeinflusst wird.
Das ist methodisch sehr viel schwieriger zu erforschen. Es gibt aber ganz langsam Evidenz, dass es eben auch positive Effekte auf Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen gibt von diesen Steuern. Jetzt vor allem aus England und USA gibt es jetzt langsam immer mehr Studien, die sich das anschauen.
Die Universität von Cambridge zum Beispiel. Sie kam zu dem Ergebnis, dass unter 6-jährigen Mädchen die Rate an Übergewichtigen seit Einführung der Zuckersteuer um rund 8% gesunken ist. Deutliche Effekte brächte eine Steuer auf Süßgetränke vermutlich auch in Deutschland. Das hat eine Modellierungsstudie der Technischen Universität München Ende vergangenen Jahres gezeigt. Darin haben Public Health Forscher um Emma Tvees untersucht, was eine Zuckersteuer nach britischem Vorbild in Deutschland über die kommenden 20 Jahre bewirken könnte.
Insgesamt kann man sagen, dass ca. 1 bis 3 Gramm pro Tag pro Person weniger Zucker konsumiert werden würde.
1 bis 3 Gramm pro Tag hört sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an, erklärt der Erstautor. Aber wer regelmäßig zu zuckergesüßten Getränken greift, spart dadurch eine ganze Menge Zucker ein.
Das sind dann ruhig auch mal 20, 30 Gramm pro Tag, ja, die Leute dann weniger konsumieren würden. Das sind vor allem junge Männer, da ist der Konsum am höchsten.
Diese staatliche Intervention wäre ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung. Denn aus Beobachtungsstudien wissen die Forscher, dass die meisten Menschen allgemeine Ernährungsempfehlungen wie eine tägliche Obergrenze von bestenfalls 25 Gramm Zucker nicht befolgen. Bei Ernährungsfragen sind Effekte einzelner Maßnahmen immer schwer zu messen, da Ernährung extrem vielschichtig ist und solche Studien nie lang genug unter Laborbedingungen stattfinden können. Um diese generellen Unsicherheiten zu minimieren, haben die Münchner Forscher mehrere sehr moderne Modellierungsinstrumente genutzt und kombiniert. So konnten sie auch den potenziellen gesundheitlichen Effekt einer Zuckersteuer auf die Bevölkerung errechnen.
Bei uns in Deutschland, wenn wir das auch so umsetzen, haben wir modelliert, würden über die nächsten 20 Jahre etwa 250.000 Typ-2-Diabetesfälle verhindert oder verzögert werden.
Auch volkswirtschaftlich wäre eine Zuckersteuer ein deutlicher Gewinn, rechnet Karl Emmet Fees vor.
Wir konnten zeigen, dass das in etwa 16 Milliarden an volkswirtschaftlichen Kosten sparen würde. Vor allem durch die Prävention von Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Die Vorteile einer Zuckersteuer für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesamtgesellschaft liegen demnach auf der Hand. Und obwohl Deutschland weltweit eines der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an zuckergesüßten Getränken ist, spricht sich die FDP in der Ampelregierung dagegen aus. Zum einen, weil sie findet, Essen sei Privatsache. Zum anderen, weil sie jegliche Steuererhöhung kategorisch ablehnt. So erklärte Steffen Keller, ein Sprecher des für steuerliche Maßnahmen zuständigen FDP-Bundesfinanzministeriums, im Januar 2024,
es ist keine Zuckersteuer aktuell geplant und es gilt ja auch der Koalitionsvertrag, der neue steuerliche Belastung nicht vorsieht.
Eine Haltung, die in der Bundesregierung nicht Konsens ist. Bundesernährungsminister Cem Özdemir erklärte wiederholt:
Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auch eine Zuckersteuer machen nach britischem Vorbild, aber das steht nicht in der Koalitionsvereinbarung.
Die Wähler sind da offensichtlich schon weiter. Bei einer Umfrage im Auftrag des Konsumgüterverbandes FMCG sprechen sich bis zu 75% der Befragten eher für eine staatliche Regulierung beim Zucker aus. Und auch auf der politischen Bühne wächst der Druck. Anfang 2024 empfiehlt der Bürgerrat Ernährung im Wandel, ein generelles Umsteuern bei der Preisgestaltung. Motto: Gesundes müsse billiger und Ungesundes teurer werden.
Fände ich super.
Betont die Krefelder Ernährungsberaterin Andrea Steilmann.
So ist es einfach erschreckend, wenn ich so ein Tütchen Gummibärchen kaufe und das kostet weniger als eine Schale Erdbeeren. Die kostet 3-mal so viel, ne?
Im Juni 2024 fordern auf der Verbraucherschutzministerkonferenz 9 von 16 Bundesländern die Bundesregierung auf, die Einführung einer Zuckersteuer ernsthaft zu prüfen. Immerhin, urteilt der Münchner Gesundheitsforscher Karl Emmet Fees.
Eine politische Entscheidung, aber wissenschaftlich gesehen und vielleicht sogar auch ja, ethisch könnte man schon sagen, dass das sinnvoll wäre. Wir wollen jetzt gar nicht Leute gängeln oder Leute unbedingt dazu bringen, gar keinen Zucker mehr zu konsumieren, sondern wir müssen eigentlich das Ernährungssystem an sich verändern, damit die Leute diese Entscheidung gar nicht so schwierig treffen müssen. Und da ist dann eben das Beispiel Großbritannien schon gut.
Um langfristig von der Sucht nach süßem Geschmack loszukommen und ein gesamtgesellschaftliches Umdenken zu fördern, sprechen sich eigentlich alle Befürworter einer Zuckersteuer dafür aus, sie auf alle Süße und vielleicht sogar alle ungesunden Lebensmittel zu erweitern.
Es ist wichtig, Ernährung ganzheitlich zu sehen. Da wäre es wichtig, dass man da schaut, dass man einfach gesamtgesellschaftlich und über die gesamte Ernährung hinweg dafür sorgt, dass die Leute sich gesund ernähren können. Vor allem natürlich aber bei Kindern, weil Geschmack im Kindesalter dann auch nochmal sehr prägender ist.
Doch trotz steigender Evidenz und wachsendem Druck von Ernährungswissenschaftlern, Medizinern, Bürgern und einzelnen Politikern ist eine Zuckersteuer hierzulande nicht in Sicht. Daher bleibt uns vorerst nur, es trotz unseres Steinzeitgehirns selbst zu versuchen.
Macht ein bisschen Kraft.
Also zum Beispiel statt zuckersüßem Fruchtjoghurt einfach ein paar kleingeschnittene oder pürierte Früchte in einen Naturjoghurt geben.
Wenn ich immer diesen anderen Joghurt esse, ja, werde ich den vielleicht erstmal nicht süß genug finden. Da müssen wir erstmal wieder hinkommen. Oder wir sollten bei Kindern direkt damit anfangen, dass sie nicht gleich den stark gesüßten Joghurt essen oder die Fertigprodukte, die wir auf dem Markt haben, in großen Mengen.
Statt stark gesüßter Softdrinks empfiehlt Andrea Steilmann aromatisiertes Wasser. Geht flott, ist gesund und billiger als Softdrinks.
Ich habe Zitronengras, das schneide ich so in der Mitte auf, sodass wirklich auch die Aromen rauskommen. Und wenn Sie mal dran riechen.
Oh ja, sehr intensiv.
Sehr intensiv nach Zitrone. Und das kommt in die Karaffe. Dazu kommt eine Limette. Das wird so ein bisschen eine Zitronenlimo. Ich könnte auch eine Zitrone nehmen. Was wir jetzt hier noch haben, ist Minze. Zitronenmelisse würde auch gut passen da rein.
Genau. Wasser und vielleicht Eiswürfel drauf. Fertig.
Also es ist was fürs Auge. Sieht richtig schön aus.
Total.
Selbst völlig zuckerfreie Desserts sind im Handumdrehen gemacht. In Scheiben geschnittene und eingefrorene Banane, zuckerarme Tiefkühlbeeren, etwas Naturjoghurt. Alles mit dem Mixer oder Pürierstab zerkleinern und vermengen. Fertig ist die sogenannte Nice Cream. Überhaupt ist so viel wie möglich selbst machen der beste Tipp. Vielen hilft auch eine Art Challenge. Quasi ich gegen den Zucker, weiß Ernährungsberaterin Andrea Steilmann.
Lassen Sie doch mal den Zucker im Kaffee oder die Cola mal vielleicht für 2 Wochen weg. Dann passiert schon ganz viel. Ich habe vielleicht zuerst ein bisschen Kopfschmerzen und mir geht's nicht so gut, aber nach einer Zeit fühle ich mich fitter. Und die Menschen, wenn die dann nach 2 Wochen wieder diese Cola trinken, merken sie, die schmeckt mir gar nicht mehr so.
Viel zu süß.
Viel zu süß.
Weniger Zucker sorgt für einen gleichmäßigeren Blutzuckerspiegel und dadurch für weniger Heißhungerattacken.
Und schützen uns also mehr vor Fettleber, vor Diabetes, vor Adipositas. Wir haben aber auch weniger Entzündungen im Körper, ne? Weil der Zucker macht Entzündungen, Fett macht dann auch noch Entzündungen. Und die stillen Entzündungen sind total gefährlich und wir altern auch dadurch nicht so schnell. Wir haben eine bessere Haut, wir haben wieder mehr Geschmack.
Allerdings, wer ungesunde Gewohnheiten ändern möchte, muss neue aufbauen. Statt Schokolade zum Beispiel eine kleine Handvoll Nüsse, Rohkost oder Obst. So lange, bis neues Verhalten zur Gewohnheit wird.
Es ist schwer, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Die Süßschwelle, die sinkt durch die Erholung der Geschmacksknospen. Und ich werde dann so industrieverarbeitete Produkte gar nicht mehr so mögen.
Zucker. Unsere tägliche Überdosis. Von Stefanie Kowalewski. Ton und Technik Sascha John. Regie Claudia Katanik. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2024.